Spanien bzw. Andalusien ist ein beliebtes Reiseziel. Warmes Klima, wunderschöne Küsten, Strände und Altstädte, leckeres Essen und günstige Preise. Wenn du diese Podcast-Folge mit Sarah und Marco von Love & Compass hörst, bist du bestens ausgestattet mit wertvollen Reisetipps für eine Woche Andalusien. Oder du lässt dich einfach mal inspirieren von diesem wunderschönen Reiseziel. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus zum zweiten Teil des Andalusien-Reise-Podcasts. Im ersten Teil habe ich euch ja schon meine zwei Interviewgäste, die Sarah und den Marco vom Reiseblog Love & Compass, vorgestellt. Schön, dass ihr euch jetzt auch nochmal Zeit nehmt für den zweiten Teil.
Sehr gerne.
Ja, voll gerne.
Ihr habt euch ja von Thailand aus zugeschaltet, weil ihr Vollzeit-Reiseblogger seid und momentan gerade auf Koh Phangan. Und ihr habt einen eigenen Andalusien-Reiseführer geschrieben. In der ersten Podcast-Folge gibt es ja schon exklusiv ein paar Reisetipps für 2 Wochen Andalusien und auch ganz viele allgemeine Fakten über das Reiseziel Andalusien, sprich wann ist die beste Reisezeit, was muss man beachten beim Mietauto, wie teuer ist Andalusien und so weiter. Und jetzt in dieser Podcast-Folge verratet ihr uns nochmal eine andere Route für all diejenigen, die nicht ganz so lange Zeit haben, sondern eher nur so 1 Woche bis 10 Tage in Andalusien bleiben wollen. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps zu den besten Stränden, spanischen Spezialitäten und auch noch ein paar Geheimtipps. Also ich bin auch dieses Mal wieder sehr gespannt und würde sagen, wir starten gleich mal mit der Reiseroute für 7 bis 10 Tage. Was würdet ihr denn da empfehlen? Wo sollte man starten und welche Highlights sollte man auf der Route mitnehmen?
Also bei der zweiten Route haben wir uns jetzt überlegt, in Sevilla zu starten. Und da würden wir auch 2 Nächte empfehlen, mindestens.
Wenn bei 7 Tagen sind es 2 Nächte, bei 10 Tagen eher 3.
Ja.
In Sevilla gibt es, wie schon im ersten Podcast erzählt, ja, eine richtig tolle Altstadt, den Königspalast.
Eine wunderschöne Kathedrale mit Aussicht auf die Stadt.
Ja.
Und ganz viel Flamenco.
Ganz viel Flamenco, stimmt, das haben wir vergessen zu erzählen. Sevilla ist ja bekannt als die Hauptstadt des Flamencos, beziehungsweise wobei das gefühlt behauptet es mittlerweile jede Stadt in Andalusien von sich, dass sie die Hauptstadt des Flamencos ist.
Das heißt, man sieht da wirklich ganz viele Bars und Restaurants, in denen auch getanzt wird, oder muss man da in spezielle Lokale gehen?
Da muss man schon in spezielle Flamenco-Lokale gehen, wo Vorführungen sind, ja.
Ja.
Okay, aber die kosten dann auch Eintritt und so weiter?
Die kosten dann Eintritt, ja.
Genau.
Da gibt es auch immer unterschiedliche Preise. Bei manchen kann man dann ja so eine Art All-Inclusive-Paket buchen mit Essen und Getränken. Dann kann man aber bei manchen einfach nur Getränke buchen oder bei manchen auch nur die Show. Und je nachdem variiert dann der Preis auch. Okay. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man sich nicht gleich in den erstbesten Flamingo-Schuppen ziehen lässt, sondern man sollte da auch, wir haben auch was empfohlen in unserem Reiseführer. Und man sollte auf jeden Fall auch gucken, dass man vor Ort ein bisschen recherchiert und auch die Einheimischen fragt, was so ihre Geheimtipps sind, damit dass man nicht in die Touri-Schuppen kommt, weil da kann man schon auch ins Klo langen bei Flamenco-Shows.
Okay.
Genau, und von Sevilla geht es dann weiter nach Sahara de la Sierra.
Wo liegt das ungefähr?
Es liegt im Hinterland von Andalusien, umgeben von Bergen, und das Dorf Sahara de la Sierra ist eines der berühmten weißen Dörfer und es liegt auf der Spitze eines kleinen Berges und das Dorf windet sich so ein bisschen die Bergabhänge entlang und ganz oben auf der Spitze des Dorfes beziehungsweise auf der Spitze des Berges liegt dann auch noch eine kleine alte Burg beziehungsweise ein alter Burgturm und es ist wirklich traumhaft schön und von dort oben hat man eine hammermäßige Aussicht auf die umgebenden Berge, auch auf einen extrem blauen See und es ist richtig schön da, Natur pur.
Okay, cool. Es gibt ja, ihr habt es ja auch schon in der ersten Podcast-Folge erzählt, es gibt ja sehr, sehr viele weiße Dörfer und das, glaube ich, ist aber so mit euer Favorit, richtig?
Ja, das ist eine unserer Favoriten, definitiv.
Okay, cool. Aber eine Nacht reicht da völlig aus, um alles zu erkunden, oder?
Ja, ein Tagesausflug oder eine Nacht.
Okay. Und wo würdet ihr dann als nächstes hinreisen, wenn ihr jetzt nur 1 Woche bis 10 Tage Zeit habt?
Also wir haben es zwar schon auch in der ersten Route genannt, aber wir würden auch da wieder Olvera empfehlen. Mhm. Man kann es auch also zusammen mit Sahara de la Sierra ganz gut machen. Mhm. Und wir können ja jetzt eigentlich ein bisschen was über Olvera erzählen.
Ja, genau, das haben wir, glaube ich, gar nicht so gemacht in der ersten Folge. Es liegt, wie gesagt, nur 20 Kilometer entfernt von Sahara de la Sierra. Mhm. Und Olvera ist auch nicht sonderlich groß, aber das ist vor allem bekannt für richtig gutes Olivenöl, weil die komplette Region außenrum sind nur Olivenhaine, wo leckere Oliven angebaut werden. Und in der Mitte von Olvera liegt auf einem Berg eine extrem schöne Kirche. Und die kann man eigentlich fast von überall aus dem Dorf sehen. Und bereits, wenn man anfährt, sieht man die schon von Weitem. Und es sieht wirklich gigantisch aus, weil die Kirche riesengroß ist.
Es schaut sehr mächtig aus.
Es schaut richtig mächtig aus. Und die thront wirklich über dem weißen Dorf. Das erstreckt sich dann unterhalb der Kirche nach unten. Ne?
Okay.
Und direkt neben der Kirche ist auch nochmal eine alte Burg. Und es sieht echt unglaublich schön aus.
Ja,
ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Also hört sich echt gut an. Also ein perfekter Tagesausflug, wenn man die zwei weißen Städte, Sahara de la Sierra und Olvera, verbindet.
Genau, man könnte dann in einem von den beiden übernachten.
Ja. Ja. Mhm.
Von Olvera wird es dann nach Granada wieder gehen.
Genau, also die Stadt muss einfach auf jeder Andalusien-Reise dabei sein.
Sie ist zwar die touristischste, aber wie wir auch schon in der ersten Folge gesagt haben, wartet da die größte oder bekannteste Sehenswürdigkeit aus ganz Spanien auf einen, und zwar die Alhambra. Das ist eine ganz alte Burg, die von den Mauren auch großteils gebaut wurde. Und die ist wirklich gigantisch zum Anschauen. Und auch die Altstadt ist mal wieder ein absoluter Traum.
Mhm. Ja, ihr habt ja auch schon in der ersten Podcast-Folge erzählt, das ist eher so eine arabisch angehauchte Burg. Und auch hier nochmal der Tipp, wahrscheinlich Tickets im Vorfeld buchen.
Weit im Voraus, ja. Also Wochen, teilweise Monate, vor allem wenn man während der Ferienzeit reist.
Was für Granada?
Die komplette Alhambra inklusive den richtig besonderen Nasriden-Palästen kostet das Ticket 14 Euro.
Ah, okay, das geht ja. Ich dachte, es wäre teurer.
Genau. Ja, nee, da ist aber wirklich nur ein Standard-Ticket. Da ist jetzt kein Audioguide oder sowas dabei. Wenn man sowas will oder eine geführte Tour innerhalb von der Alhambra, dann wird es schon deutlich teurer. Also ein Ticket mit Audioguide kostet dann gleich mal über 40 Euro.
Okay.
Und mit einer Gruppentour dann schon ab 50.
Okay. Empfehlt ihr so eine geführte Tour oder könnte man auch einfach mit eurem Reiseführer durch die Alhambra laufen und hat dann eigentlich auch so die wichtigsten Infos dazu?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit unserem Reiseführer direkt durch die Alhambra laufen kann, weil dafür könnte man eigentlich fast den eigenen Reiseführer schreiben.
Ja,
okay.
Aber wir empfehlen halt ein Ticket mit Audioguide. Das ist zwar echt relativ teuer, aber es lohnt sich. Wir sind halt nicht so die Fans von geführten Gruppentouren, weil man dann immer angewiesen ist auf den Guide und auf die andere Gruppe, wo man halt keinen Platz für individuelle Wünsche hat. Man kann halt nicht einfach irgendwo hin abbiegen, aber wenn man den Audioguide hat, dann kann man halt hinlaufen, wo man will und kann sich dann jeweils zur passenden Stelle dann was anhören.
Ja, das stimmt. Wir mögen das eigentlich auch ganz gern. Das ist super. Okay. Und wenn man in Granada jetzt dann alles abgeklappert hat, wo würdet ihr dann als nächstes noch hinfahren? Also als letztes eigentlich?
Der letzte Stop wäre dann Malaga. Mhm. Das ist eine Küstenstadt und die ist ich würde nicht sagen, es ist kein Geheimtipp, das sind schon viele Touristen.
Ich würde es als Underdog.
Ja, als Underdog. Ja, viele nutzen Malaga immer nur als Ausgangspunkt, um dann schnell irgendwo in die anderen Regionen zu kommen. Aber Malaga selbst ist auch richtig schön, vor allem der neu renovierte Hafenbereich ist wirklich toll. Die Altstadt ist schön, da herrscht auch ein richtiges Leben. Und man hat halt da auch ganz viele Strände direkt vor der Stadt, wo man einfach von der Altstadt zum Baden gehen kann.
Okay, cool. Also nochmal zusammengefasst, wer jetzt nur eine Woche bis 10 Tage Zeit hat, sollte in Sevilla starten, dann die weißen Dörfer Sahara de la Sierra und Olvera mitnehmen, sich dann noch Granada und Malaga anschauen als letztes.
Genau. Also man muss dazu halt sagen, das ist halt jetzt einfach eine Route, die wir für uns so gewählt hätten. Man kann da natürlich immer variieren, ist ja keine...
Gut an, ja. Wenn man das erste Mal in Andalusien ist, hat man somit eigentlich so die besten und wichtigsten Highlights alle abgedeckt.
Ja. Man könnte natürlich jetzt auch bei der Route sagen, dass man die zwei weißen Dörfer rauslässt und stattdessen zum Beispiel Córdoba noch mit reinnimmt. Oder Ronda oder sowas.
Ja, oder
das könnte man auch noch machen.
Vielleicht doch mehr, wenn man Strand möchte, auch eine andere Region noch oder eine andere Stadt oder einen Ort.
Am Meer, genau. Wie Cádiz, was wir auch im im ersten Teil empfohlen haben.
Genau, dass man halt einfach kürze Sevilla macht und dann nach Cádiz fährt oder so.
Ja.
Das sind okay. Die zwei Städte gar nicht so weit auseinander. Ja.
Okay, aber so Sevilla, Granada und Malaga, die drei großen Städte, sind eigentlich so ein Must-Do. Da sollte man unbedingt hin.
Ja, unserer Meinung nach schon.
Ja.
Aber jetzt hast du gerade schon ein gutes Stichwort auch genannt, Sarah, nämlich Strände. Wo gibt es denn jetzt die schönsten Strände oder was sind eure Lieblingsstrände in Andalusien?
Also wir finden, also uns haben die Strände an der Costa de la Luz am besten gefallen, weil sie halt kilometerlang sind, sehr hell und meistens immer naturbelassen. Also ohne, dass mega viele Hotelbunker dann an der Küste auch sind. Also das hat uns am besten gefallen.
Ja. Und vor allem die Strände, die von Cádiz Richtung Tarifa gehen, die fanden wir so mit am schönsten.
Ja.
Weil da ist echt fast nichts bebaut. Und die sind, wie Sarah schon gesagt hat, ewig lang. Das Wasser ist super blau dort.
Mhm. Habt ihr da also Namen von Stränden? Also wenn man die jetzt googeln wird, dass man weiß, wo man genau hinfahren sollte, so ein paar so Geheimtipps.
Einer unserer absoluten Lieblingsstrände auf der Strecke ist der Playa de Bologna.
Mhm.
Der ist ganz bekannt auch für so eine alte römische Ruinenstadt, die direkt am Strand liegt. Das heißt, die heißt Baello Claudia, die ist viele, viele Jahre alt. Und der Strand selbst ist auch richtig schön, weil er ja relativ ruhig ist. Da findet man gar nicht so viele Leute.
Nee, gar nicht.
Und im Norden vom Strand findet man dann noch eine kleine Sanddüne, die sich nach oben zieht. Da kann man dann noch hochlaufen und hat einen schönen Ausblick auf das Meer und auf die Küste.
Mhm.
Das ist zum Beispiel einer der Strände, die uns am besten gefallen haben. Dann ein weiterer schöner Strand ist der Playa de los Bateles. Der liegt vor einem der wenigen weißen Küstendörfer. Das Küstendorf heißt Conil de la Frontera. Und der Strand davor ist auch richtig schön. Der ist extrem breit. Und da kann man wirklich mega weit laufen. Aber da ist schon ein bisschen mehr los, muss man sagen. Weil halt in Conil de la Frontera sind auch viele Urlaube im Sommer.
Ja, und auch die Einheimischen. Und
auch die Einheimischen gehen da gerne am Strand. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Also ein Strand ist ja... Man muss ja nicht immer nur komplett ungehörte Strände haben, vor allem wenn man halt auch mit vielen Einheimischen am Strand ist, dann hat es ja auch das gewisse Etwas.
Ja, das stimmt. Solange es nicht Handtuch an Handtuch ist.
Nee, das ist, also so haben wir es da nicht erlebt und wir waren auch zu einer sehr warmen Jahreszeit dort.
Okay. Und wie ist das Meer an sich so? Ihr habt ja schon in der ersten Podcast-Folge gemeint, dass dort auch relativ viele Surfer sind. Also es ist eher sehr rau und windig und weniger gut zum Baden.
Genau, also es kommt ganz drauf an. Es gibt Tage, da kann man sehr gut baden und es gibt Tage, da ist es sehr windig und dann findet man auch sehr viele Windsurfer und Kitesurfer im Wasser. Aber im Sommer, je wärmer es wird, umso ruhiger, kann man sagen, wird auch das Meer und umso windstiller wird es ein bisschen.
Mhm, okay, aber wenn man jetzt zur besten Reisezeit im Frühling oder im Herbst reist, dann ist es noch relativ rau.
Dann,
aber ich finde es ja auch immer schwierig, den Surfern zu
bauen. Ja, das ist sehr schön. Da vor allem sind echt viele dabei, die es richtig gut können.
Okay.
Aber dann ist es auch noch sehr kalt im Wasser. Wenn man den klassischen Badeurlaub in Andalusien machen will, dann muss man schon eher an die Costa del Sol.
Okay. Und wo liegt die dann genau? Beziehungsweise gibt es da auch schöne Strände?
Also die schließt direkt im Süden, kann man sagen, an die Costa de la Luz an. Und da gibt es auch sehr schöne Strände, die sind aber meistens nicht ganz so hell und ganz so puderzuckermäßig wie jetzt an der Costa de la Luz, aber da kann man einfach besser baden, da ist auch das Meer das ganze Jahr über deutlich ruhiger und es eignet sich dann nicht so gut zum Surfen dort.
Genau, weil es halt auch viel, viel windstiller ist.
Ja.
Habt ihr da auch noch ein paar so schöne Strände, also wie die genau heißen?
Also sehr viele schöne Strände findet man unserer Meinung nach das kleine Städtchen Nerja rum. Da gibt es ganz tolle Strände, zum Beispiel den Playa Calahonda oder den Playa de Maro oder auch den Playa Carabejo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, so gut ist unser Spanisch dann doch noch nicht, dass wir alles immer perfekt aussprechen können, aber generell kann man da ganz viele Strände miteinander verbinden innerhalb von wenigen Kilometern Abstand. Und auch in Malaga an der Stadt selber gibt es schöne Strände, zum Beispiel der bekannteste Stadtstrand ist der Playa de la Malaguete.
Okay.
Und auch ganz bekannt in Malaga ist das Stadtviertel am Strand El Palo. Da gibt es ganz, ganz viele Seafood-Restaurants, direkt am Meer und da kann man dann abends richtig günstig Fisch essen und währenddessen auf den Strand und aufs Meer gucken.
Okay, cool. Günstig sogar auch noch. Ja, obwohl es nicht in der Stadt und am Meer ist.
Ja, das ist so ein einheimisches Viertel und da sieht man super selten andere Touristen.
Ja.
Ah, also das ist gar nicht ein echter Geheimtipp.
Ja, das ist ein echter Geheimtipp. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Und da wird es dann auch schon ein bisschen schwieriger mit Englisch tatsächlich, obwohl es eigentlich noch mitten in Malaga ist. Ja.
Okay, cool. Nee, vielen Dank. Also für alle, die sich jetzt die ganzen Strände nicht merken konnten, ich schreibe das auch nochmal in der Übersicht zusammen. Da kann man dann auch nochmal die ganzen Namen genau nachlesen.
Ja, natürlich auch im Reiseführer haben wir noch
viele. Oder auch im Reiseführer, genau. Genau. Und welche Geheimtipps habt ihr denn jetzt noch fürs Hinterland? Also jetzt gehen wir mal weg von den Stränden, sondern wieder zurück ins Hinterland. Gibt es da auch noch ein paar so Orte, die noch nicht überlaufen sind von Touris, die ihr so entdeckt habt und weiterempfehlen könnt?
Letztes Jahr waren wir nochmal auf Rundreise für den Reiseführer und da haben wir das weiße Dorf Cazorla entdeckt.
Ja. Und das ist halt noch ein richtiger Geheimtipp, weil da keine ausländischen Touristen sind. Also wirklich gar keine. Wir waren halt wirklich die einzigsten Nicht-Spanier, sage ich mal.
Also bei den Spaniern selber ist es schon ein bisschen beliebter
aber
geworden,
auch extrem
aber
wenig.
Zählt sich trotzdem voll in Grenzen.
Okay, und es liegt mitten zwischen der Gebirgskette Sierra de Cazorla und man hat auch innerhalb vom Dorf echt viele Sehenswürdigkeiten, obwohl es so unbekannt ist, auch wieder eine Burg, die richtig schön auf einem kleinen Hügel liegt. Dann hat man so ein kleines Höhlenlabyrinth, sage ich mal, das unter dem Dorf entlang führt.
Ja, genau.
Dann hat man eine alte Kirche, die abgebrannt ist, aber immer noch zum Teil in der Stadt steht.
Also es ist eine kleine Ruine.
Und auch das Dorf selber ist total schön mit mega vielen Aussichtspunkten.
Man kann auch von dort auch ganz viele Wanderungen starten.
Okay,
also das ist ein richtiger Geheimtipp, wo man echt wenige andere Touristen trifft und wo wir echt auch voll überrascht von waren.
Okay. Ja. Apropos Wandern, kann man denn eigentlich dort gut wandern in den Bergen? Also ist es ein richtiges Gebirge auch oder sind es eher so kleine Berge wie jetzt, keine Ahnung, im Bayerischen Wald?
Nee,
man kann schon
extrem gut wandern. Mhm. In Andalusien steht auch das höchste Gebirge aus ganz Spanien, die Sierra de Nevada. Mhm. Und da kann man auch den höchsten Berg aus ganz Spanien mit 3300 Metern nach oben steigen, wenn man das möchte.
Okay. Cool. Nee, gut. Ja, also, ich glaube, wenn wir hinreisen, dann würde ich auf alle Fälle nämlich gerne mal wandern, auch in Andalusien. Und da ist dann das kleine Dorf Cazorla, heißt es, oder? Ein ganz guter Ausgangspunkt auch.
Genau, von da kann man echt richtig schön wandern gehen. Also die Sierra de Cazorla, das Gebirge außenrum, ist zwar jetzt nicht das höchste Gebirge Spaniens, das ist Sierra de Nevada, aber da kann man auch richtig hoch gehen und kann sich über richtig tolle Ausblicke freuen.
Dann hätte ich noch eine andere Frage, und zwar, welche Spezialitäten sollte man denn in Andalusien unbedingt probiert haben?
Also da müssen wir natürlich sagen, das ist für uns hier so ein bisschen schwer zu sagen, da wir Vegetarier und teilweise auch vegan leben.
Okay.
Und wir haben aber trotzdem einiges dort schon probiert.
Genau.
Also, und wir wissen halt natürlich auch von anderen Leuten und von unserer Recherche und was wir vor Ort halt gesehen haben, was man natürlich in Andalusien absolut essen muss, wenn man jetzt kein Vegetarier ist. Mhm. Ganz bekannt ist natürlich die Paella, beziehungsweise spricht man eigentlich Paella aus.
Genau.
Das ist diese ganz berühmte Reispfanne mit Meeresfrüchten oder Fleisch drin, aber die kann man auch vegetarisch bestellen. Mhm. Dann auch ein absoluter Klassiker ist eine Gazpacho, das ist eine kalte Tomatensuppe. Mhm.
Dann kommen wir zu einem süßen Frühstücksgebäck, das heißt Churros. Das essen die Spanier sehr, sehr gerne in der Früh und tunken das dann auch gerne in ihren Kaffee oder in heiße Schokolade ein.
Das ist bei uns teilweise auch schon bei so ganz kleinen Ständen. Also ich habe das schon mal gesehen, aber noch nie probiert, um ehrlich zu sein.
Es ist auch super ungesund und es ist super süß, aber man muss es einfach einmal probiert haben, wenn man in Spanien ist.
Ja, okay.
Genau, und dann gibt es noch die Tortillas de Patatas, das sind ganz klassische spanische Omelettes, die aus Ei und Kartoffeln gemacht werden, die sind auch sehr lecker.
Ja, wir essen die total gerne.
Ja. Mhm. Und was ganz besonders ist für die Küstenregion Andalusien, sind Boquerones Fritos, das sind frittierte Sardinen. Und die werden oft direkt am Strand, an so kleinen Booten, werden die gebraten und dann werden die danach frittiert.
Und man isst die dann so komplett mit allem drum und dran, oder?
Nee, die werden dann schon auseinandergenommen vorher.
Ja, genau.
Also zumindest okay. Die frittierten. Man kann sie auch unfrittiert bestellen, also nur gegrillt. Und dann kommen sie dann schon oft am ganzen Stück und dann muss man sie selber halt auseinandernehmen.
Ja, okay.
Und dann ein weiteres sehr bekanntes und sehr beliebtes Fischgericht ist Gambas Pil Pil. Das sind Garnelen, die in einer Knoblauchsoße gekocht werden.
Hört sich gut an.
Das habe ich auch schon mal probiert und das ist echt sehr, sehr gut.
Dann gibt es noch die Bocadillos. Das sind belegte Brötchen, die essen die Spanier meistens mittags als kleinen Snack.
Genau, und die kann man sich nach mit den unterschiedlichen Sachen belegen
also
lassen.
Also mit Käse, mit Schinken.
Mit Chorizo, das ist so eine spanische scharfe Wurst. Und mit verschiedenen anderen Sachen. Und die sind meistens sehr, sehr günstig.
Genau. Und was man auch noch unbedingt in Andalusien machen sollte, ist Tapas essen.
Ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten, die zuhören schon. Das sind halt, man stellt dann einfach ganz viele unterschiedliche Gerichte, nur in kleinen Portionen.
Ja.
Und wir mögen das halt total gern, weil wir dann halt uns nicht auf ein Gericht beschränken müssen, sondern ganz viele verschiedene Sachen probieren können.
Ja,
ich finde es auch total toll. Und wahrscheinlich ist es in Spanien einfach nochmal besser.
Ja, ja, ist echt tausendmal besser. Vor allem, wenn man dann in so einem richtigen Tapasladen sitzt. Es gibt ja wirklich Restaurants, die nur darauf spezialisiert sind. Mhm. Und das dann auch voller Spanier ist, da geht es dann auch richtig zu. Es macht dann einfach Bock, da mit drin zu hocken. Und das ist einfach toll.
Ja.
Einfach sehr lebhaft. Und
cool. Ja, und natürlich, wenn man jetzt nicht essen gehen will, findet man wahrscheinlich auch richtig geiles Obst und Gemüse auf den ganzen Märkten, oder?
Ja, das
also die Märkte in Spanien sind eine der geilsten Märkte, die wir jemals gefunden haben. Es gibt fast in jeder großen Stadt gibt's so einen eigenen kleinen Stadtmarkt.
Der ist ein- oder zweimal in der Woche. Und
da kann man wirklich das geilste Gemüse, das geilste Obst kaufen und so günstig, wie wir es noch nie zuvor irgendwo auf der Welt gesehen haben.
Da gibt es einfach alles.
Da gibt es einfach alles.
Und so günstig.
Oh, da kriegt man gleich Lust und Hunger.
Ja, ja, wir auch.
Und wie ist eigentlich so die Kultur in Andalusien? Also wie sind auch die Leute? Wie schaut es aus mit Trinkgeld?
Also die Leute oder die Andalusier sind sehr, sehr freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. Also wir haben nur gute Erfahrungen gemacht.
Und sie sind vor allem auch extrem lebhaft. Also das heißt im Endeffekt, dass in Andalusien einfach spät aufgestanden wird, man isst spät und man geht spät zu Bett. Also wenn man in Deutschland gewohnt ist, um 6 oder 7 Abend zu essen, ist halt in Andalusien der Fall. Da machen viele Restaurants manchmal erst sogar um 8 auf.
Genau.
Und die Spanier gehen dann selbst erst um 9:30 zum Essen und gehen dann irgendwann um 1 oder so nachts ins Bett.
Das war für uns eine ganz schöne Umstellung.
Das war am Anfang eine ganz schöne Umstellung. Klar, in touristischen Städten oder an den Küstenregionen gibt es auch immer Restaurants, die schon um 6 halt auf haben, weil die wissen, dass die Nordeuropäer ja gerne eher überessen, sagen wir es mal so. Die legen einfach keinen Wert dort auf oder nicht so viel Wert auf materielle Dinge, wenn man in Deutschland, wenn einem das Auto das Wichtigste ist, ist halt bei den Spaniern gar nicht so, wie wir schon im ersten Podcast erzählt haben, das ist denen kackegal, ob da jetzt eine fette Schramme drin ist, ob die angefahren werden. Die richten auch ihre Wohnungen jetzt nicht so mega schön ein, aber die geben halt dafür das Geld lieber aus, um abends mal richtig gut essen zu gehen und feiern zu gehen, einfach für Erlebnisse geben die Kohle aus.
Okay, cool. Hört sich gut an. Und auch, also wenn man die nach dem Weg fragt oder so, sind die immer hilfsbereit?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, voll. Doch, auf jeden Fall.
Ja. Sie haben halt einen sehr temperamentvollen Charakter.
Mhm.
Das ist mal auch so, als wenn man aus Deutschland kommt, der so immer so ein bisschen in sich gekehrt ist, ist das schon ungewohnt am Anfang. Aber das ist im Endeffekt viel schöner, weil man da sofort... Ja, da ist man sofort in einem Gespräch drin und muss sich nicht erst so, oh, kann ich jetzt mit dem reden oder kann ich nicht mit dem reden?
Ja, also das schaut der grimmig.
Ja, genau.
Ja.
Ja, man wird auch dann, wenn man mal mit den Spaniern in Kontakt kommt, man wird dann auch sofort eingeladen zum Trinken. Und also wenn man mal wirklich in Kontakt kommt mit denen, dann ist man da sofort mit drin. Also da gibt es nicht so die Berührungsängste.
Ja. Nee, gar nicht.
Wenn man halt Spanisch kann.
Ja, genau.
Wenn man kann, ja.
Und wie sieht es eigentlich mit dem Trinkgeld aus? Das ist immer so eine Frage, die man sich dann erst stellt, wenn man das erste Mal in irgendeinem Restaurant sitzt.
Also meistens gibt man immer so wie in Deutschland oder man passt halt an den Service an. Also wir machen immer so 5-10%.
Ja.
Okay, good to know. Also vielen Dank für eure ganzen Tipps, die uns jetzt wieder gegeben habt, auch in der zweiten Folge, für die ganzen Geheimtipps auch mit den schönsten Stränden und was man unbedingt probiert haben sollte. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz jetzt am Ende so eure besten Optimizer-Tipps zusammenfassen in einem kurzen Satz.
Also ich würde auf jeden Fall sagen nochmal die Reisezeit.
Ja, genau.
Frühling und Herbst, weil es ist noch nicht zu warm, ist aber schon warm. Teilweise kann es auch schon im Mai über 30 Grad haben, das ist gar kein Problem. Und es ist auch schon oft sehr viel Sonne. Dann der zweite beste Tipp, man sollte sich auf jeden Fall die Alhambra anschauen in Granada.
Ja, hätte ich auch gesagt. Und man sollte sich auf jeden Fall beim Mietwagen eine Vollkaskoversicherung zulegen.
Genau. Die sollte man auf jeden Fall dazu packen. Man sollte natürlich, man sollte sich schon eine Flamenco-Show anschauen.
Ja.
Man sollte auf jeden Fall einmal in dem richtigen, richtigen, echten Tapas-Restaurant essen gehen.
Das kann man übrigens am besten in Granada.
Genau, Granada ist ganz bekannt für die Tapas-Kultur. Da gibt es auch viele Restaurants, wo man für 1 Euro oder 1,50 Euro eine kleine Tapa mit einem kleinen Bier bekommt.
Wow, okay.
Ja.
Genau, man sollte mindestens ein weißes Dorf im Hinterland besuchen.
Meiner Meinung nach Sahara de la Sierra. Deiner Meinung nach?
Entweder Olvera oder Cazorla.
Okay.
Okay.
Und man sollte auch mindestens eine Gebirgskette sich anschauen. Entweder die Sierra Nevada, was halt die bekannteste ist, oder Sierra de Cazorla ist schön, oder auch die Sierra de la Sahara.
Ja.
Okay, cool. Also ich sehe schon, ich glaube, man muss mehrmals nach Andalusien reisen, um dann wirklich mal alle Highlights gesehen zu haben.
Wir waren nicht umsonst ein halbes Jahr dort.
Oh, das war mit Sicherheit eine schöne Zeit.
Ja,
definitiv.
Voll.
Und wir können uns auch gut vorstellen, wieder länger nach Andalusien zu gehen. Das ist einfach eine super tolle Region.
Okay, cool. Also mir habt ihr auf alle Fälle Lust gemacht, da auch mal hinzureisen. Wir schreiben das ganz nach oben jetzt auf unserer Bucketlist.
Ja, hoffentlich.
Weil es halt vor allem auch ein tolles Reiseziel ist für alle mit Fulltime-Job, die einfach mal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub in Europa verbringen wollen und jetzt nicht Zeit haben, eine riesige Fernreise zu machen und vielleicht auch mal günstiger reisen wollen. Also echt, dafür ist es optimal.
Genau. Ja. Also es ist echt für eine relativ nahe Reise in Europa ist es eines der günstigsten Ziele.
Ja,
okay. Cool. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, was ja auch nochmal deutlich teurer ist wie Deutschland oder so, da ist Andalusien
ein Paradies,
die Hälfte oder ein Drittel nur vom Preis, meiner Meinung nach.
Ja,
noch weniger.
Okay. Ja. Nee, super. Also wie gesagt, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Schluss. Ihr seid ja jetzt in Thailand auf Koh Phangan gerade und eure eigentliche Base liegt ja in Kuala Lumpur. Habt ihr denn jetzt noch ein anderes Reiseziel vor dieses Jahr, was ihr erkunden wollt? Oder ist denn schon ein neuer Reiseführer irgendwie in Planung? Wollt ihr da noch was verraten?
Also wir bleiben bis Ende August in Thailand.
Genau.
Und dann geht es wieder nach Kuala Lumpur in unsere Wohnung.
Aber wir haben jetzt noch kein weiteres Reiseziel dieses Jahr geplant, weil wir gerade vollen Fokus auf den Blog legen und dann auch einiges erledigen müssen. Mhm. Und wir machen das Event dann ganz, ganz spontan.
Ja.
Okay, cool. Ja, ich freue mich, wenn ihr mal wieder in Deutschland seid und vielleicht trifft man sich ja auch mal in echt. Und für jeden, der Sarah und Marco jetzt sympathisch findet, der kann die beiden gerne mal auf Instagram auschecken. Dort heißen die beiden auch Love and Compass, genauso wie der Blog. Schaut auch da auch gerne mal vorbei. Und wenn ihr wirklich eine Andalusienreise plant, kann ich euch natürlich den Reiseführer von den beiden sehr ans Herz legen. Und ich glaube, man hat es jetzt auch gemerkt, die beiden brennen für Andalusien und haben da ganz, ganz viele tolle Tipps rausgesucht.
Definitiv. Das ist absolut eine unserer Lieblingsziele weltweit.
Super. Dann danke schon mal und ich verlinke natürlich auch nochmal die beiden und die ganzen Tipps auf der Übersichtsseite. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder uns auch eine Bewertung dalasst. Bis bald. Tschüss.
Dankeschön.
Und danke euch.
Ciao. Dann.